für die Gruppe, die Ü55, die noch mitten im Prozess stehen, würde ich sehr verknappt sagen, taucht in euer Haltungskonzept rein, überprüft euch, wo waren die Meilensteine, wo könnt ihr loslassen, wo darf die Zufriedenheit einkehren, wo darf die Sorge wegfallen, ich habe nicht genug geleistet und es ist gut so, wie es ist. Raus aus der Competition und so langsam vorbereiten auf diese Phase, sei sie selbst gewählt oder von außen diktiert. Jetzt habe ich noch wunderbare 20, 30 Jahre. Und jetzt gehe ich mit mir selbst in Verbindung, in Rückverbindung. Wer bin ich? Wer war ich? Wer will ich gewesen sein? Was liegt in meiner Kompetenz? Was liegt in meiner Stärke? Ganz wichtig, nicht nur die körperliche Beweglichkeit, sondern die emotionale Beweglichkeit und den Mut, sich Dingen zuzuwenden, die bislang keinen Platz hatten oder haben durften.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute ein Gespräch mit Dagmar Werther und Martin Permatier. Dagmar ist Diplom-Sozialpädagogin, zertifizierter Business-Coach, systemische Paar- und Familientherapeutin und Resilienztrainerin. Die beiden tauschen sich in dieser Folge über das, ja, zumindest in unserem Kulturkreis, latent tabuisierte Thema Alter und die zweite Lebenshälfte aus. Dagmar setzt sich intensiv mit den Herausforderungen und Chancen auseinander, denen Menschen der Generation 55 plus begegnen, und beleuchtet, wie unsere Gesellschaft und Unternehmen Altersbilder prägen und verändern. Sie möchte in diesem Gespräch dazu inspirieren, sich mit der eigenen Lebensgeschichte auseinanderzusetzen, Beziehungen aktiv zu gestalten, Offenheit für neue Erfahrungen zu entwickeln, sowie beruflich spätere und nachberufliche Phasen nicht als Ende, sondern als einen Anfang mit vielen Möglichkeiten zu betrachten. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Hallo hier bei Ich, wir alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Dagmar Werther zu begrüßen. Hallo Dagmar.
Hallo Martin. Schön, dich hier in München zu begrüßen bei dieser Aufnahme zu unserem Thema.
Genau. Perspektiven 55 plus ist das Thema. Und wir haben ja schon mal einen Podcast gemacht. Das ist schon ein paar Jährchen her. Da haben wir über Werte und Sinnspuren geredet, was ja auch ein sehr wichtiges Thema von dir ist, weil du arbeitest ja zum einen als Coach, aber auch als Begleiterin von Unternehmenskulturen beim Wandel. Und Sinnspuren finde ich auch eine ganz schöne Hinleitung zu unserem heutigen Thema Perspektiven 55 plus, weil ich glaube, das ist ja eins der großen Tabuthemen, ja, in der Unternehmenswelt. Vielleicht neben dem Thema Macht gibt es dieses Thema Alter. Warum das Thema?
Ja, dieses Thema. Ohne näher drauf einzugehen, ich bin natürlich so langsam meine eigene Zielgruppe. Ich gucke um mich herum, was passiert da, was machen die Menschen, was treibt sie an, was freut sie, was bereitet Sorge. Bin aber auch in meinen Individualcoachings immer wieder konfrontiert mit Ängsten und Sorgen von Klienten, die sagen, tja, Frau Werther, wie geht's denn weiter? Jetzt bin ich 55. Was soll ich machen? Ich glaube, mit dem nächsten Vorstand, wenn der geht, gehe ich auch. Aber dann, wie geht's denn dann weiter? Und diese Fragen der Klienten, wie es denn mit dem Alter aussieht, wie es weitergeht, was sie machen sollen, das hat mich inspiriert, da einen Fokus zu legen. Und das sieht jetzt so aus, dass ich als Partnerin hier bei unserer Coaching-Firma Connector Develop in München mich beschäftige im Rahmen unserer Beauftragung Kulturwandel in Unternehmen. Wie sieht es denn da mit dem Altersbild aus? Das ist das eine. Und das andere, ich habe auch ein persönliches Interesse daran, wie geht man mit den alten Menschen um? Und da meine ich jetzt nicht die Alten, die Hochaltrigen, sondern die Menschen in der nachberuflichen Phase. Mhm. Fühlst du dich eigentlich als Boomer, Martin?
Natürlich bin ich kein Boomer.
Du bist kein Boomer. Oh, Entschuldigung.
Ich bin ja noch unterm Radar. Ich bin ja Generation X. Mhm. Über die redet ja keiner. Wir sind da so fein raus gerade. Ne? Und gehören noch nicht zu denen, die eben, und das finde ich auch interessant, dass zum ersten Mal so eine Generation auch einen Namen hat. Ja. Ich kann mich nicht erinnern früher, dass irgendwie solche, da hieß es vielleicht die Rentner, ne?
Ja.
Aber dass es dieses Generationenthema so polarisierend auch gab, ist ja auch so ein neues Phänomen.
Ja, das Generationenthema. Und wir haben keine Vorbilder fürs Alter, nicht, oder? Hast du Vorbilder, wo du sagst, das sind gute Alte, das ist ein Weg, der gefällt mir?
Nee, weil ich glaube, wir zum einen haben wir ja diese Gesellschaft, in der an sich nur die Jugend zählt. Wir sterben ja alle nicht, ne? Und auch diese Fortschreibung, was denn alles kommt und besser und schneller. Und ich fand es immer interessant, wenn ich so Workshops mache mit Unternehmern auch, da gibt es so ein Format Life Pilot. Wer willst du sein in 20 Jahren? Ja, und arbeite drauf hin. Stell dir vor, was soll sein? Und ich habe dann immer so zum Spaß gesagt, und das stimmt auch zum Teil, dass sie dann immer gesagt haben, ja, ich habe da ein Haus am See, ich sitze an einer großen Tafel, meine Kinder sind da, meine Enkel sind da und wir führen geistreiche Gespräche, essen schöne Speisen und trinken guten Wein, ja. Und dann dachte ich immer so, na ja, wart ihr schon mal auf so Familienfesten mit vielen kleinen Kindern? Und was passiert denn da? Wo ist der Fokus der Eltern und so weiter? Und keiner sagt ja, ach, weißt du, dann habe ich meinen ersten Krebs überwunden, ne, die erste Chemo hinter mir, was aber für ein Drittel der Leute ja irgendwie sein wird, statistisch gesehen. Ja. Also dieses Ausblenden von dem, was da kommt, sondern so eine Art Vitalitätsfortschreibung im schönen Konsum. Das ist so die Altersbild. Ne.
Es gibt keine Kohorte, Alterskohorte, die so divers ist, wie die 60 plus, ja, weil da hängt ja unsere gesamte Biografie dran. Mhm. Wenn du 10 bist, 12 bist, dann weißt du, warst du die Grundschule hinter dir, kommst in die Pubertät, da ist dies oder jenes. Aber lass uns mal die 55 plus anschauen oder die dann auch in die nachberufliche Phase gehen. Da gibt's Arme, da gibt's Wohlhabende, gibt's Kranke, Gesunde, Superfitte, Alleinstehende, welche mit diesen Haus am See und 50 Enkel. Also die Diversität dieser Altersgruppe, die ist enorm.
Das finde ich auch einen interessanten Punkt, weil ich glaube ja auch nicht an die Generation. Ja, da sind ja immer so Labels. Und was ich super witzig fand, jetzt war ja diese Demo in den USA, No Kings. Mhm. Und dann hast du dann so bei der Daily Show dann so Kommentare, haben die gezeigt von konservativen Sendern über die Teilnehmer dieser Demos. Und die sagten dann so, those are only angry boomers. It's all white people. These are all boomers, white boomers.
White boomers.
Und weil das ja so auf der einen Seite dieses Amerika, was ja für die Weißen sein will, ja, ne, die alten Weißen, und dann sieht, aber Moment mal, die alten Weißen demonstrieren ja gegen uns und das passt also überhaupt nicht ins Bild.
Ja, ja.
Und dann auch sehr lustig, wie die dann halt bei diesen Demos waren. Ne? Und das finde ich aber einen interessanten Punkt, was du sagst. Was macht die denn so divers, diese Generation? Was würdest du denn sagen?
Naja, das ist die 60 Jahre oder die 55 Jahre, die jeweils hinter einem liegen. Mhm. Ja? Das ist die Lebensgeschichte, die Biografie. Und die prägt mich. Und mit 55 ist meine natürlich eine andere gewesen wie deine und vom Nachbarn auch. Und das ist diese Diversität. Und was noch so dazu kommt, weil wir über Role Models gesprochen haben, es gibt oder es gab keine Zeit, in der die Menschen so alt wurden wie jetzt.
Mhm.
Wir haben keine Muster für dieses nachberufliche oder auch für dieses gesunde Leben im Alter. Ja, also wenn es gut geht, ja, das ist ein Geschenk, muss man auch sagen.
Es ist ja interessant, wir sind ja nicht nur divers, weil wir längere Leben hatten, sondern weil die Lebensformen ja auch so individualisiert waren. Also manche, die sehr in traditionellen Kontexten geblieben sind, andere, die die Welt bereist haben, sich selbst entwickelt haben, sich für Selbstentwicklung interessiert haben, irgendwelche freakigen Sachen in Indien gemacht haben. Das heißt, die Lebensmodelle sind ja auch viel diverser, ne?
Ja.
Weil wo du sagst mit Vorbildern, habe ich so überlegt, wie waren das eigentlich bei meinem Vater? Also da in der Generation haben die Männer ja mehr noch gearbeitet. Die wurden ja damals Ende der 80er auch alle in Frührente geschickt, weil die mit Computern das nicht mehr hingekriegt haben. Ja, da hattest du auch so eine Welle, ähnlich wie jetzt mit KI.
Ja.
Was machen wir mit den Alten? Ja. Und wir hatten Massenarbeitslosigkeit, weil die Boomer ja auf den Arbeitsmarkt kamen. Ja, dann haben sie gesagt, mit den Computern, das lernen die alle nicht mehr, die schicken wir mit 60 nach Hause. Frührente, Riesenthema.
Ja.
Ja, mein Vater auch mit 60 durfte aufhören, weil der dann auch, weiß ich auch noch, da standen dann irgendwann zwei Computer in seinem Vorzimmer, ja, und die haben ihn ersetzt. Seine Position ist niemals mehr besetzt worden als Abteilungsleiter in so einem größeren Unternehmen, weil dann die Digitalisierung die Alten ersetzt hat. Ne? Ja. Also das Phänomen, was machen wir mit den Alten, gab's da auch, aber die Generation war sicherlich nicht so divers wie heute.
Sie war nicht so divers und sie hatte unter Umständen auch nicht diese lange Lebenserwartung, die wir heute noch haben.
Ja.
Also wenn ich jetzt sage, damals du hast den Begriff Frührente gebraucht, jetzt sagt man Vorruhestandsregelung.
Ja.
Klingt so ein bisschen sperriger, aber ist vielleicht das Gleiche. Lass so ein Menschlein mit 55 in diese Phase kommen, wenn es gut geht, hat der noch 25 Jahre. Zu leben.
Mhm.
Und da fängt so dieses multiperspektivische Bewusstsein an, bei mir jedenfalls, was das bedeutet, auf der gesellschaftlichen Ebene.
Mhm.
Also wir müssen raus von diesem defizitären Altersbild, denn es regiert ja immer noch der Jugendwahn. Ja. Die Alten, die werden zwar, das Bild ist ambivalent. Die Alten werden geehrt und das sind die Weisen und Oma und Opa sind auch die, die so einen kleinen Obolus rübergeben. Also auf der einen Seite die Verehrung der Alten, auf der anderen sagt man aber auch die Ugly Boomers, die futtern unseren Wohlstand auf, die kassieren die hohen Renten, sind eine Belastung für die Sozialsysteme. Also es ist die gesellschaftliche Ebene. Die volkswirtschaftliche Ebene aspektiert die Belastungen im Sozialsystem. 11 Millionen Boomer gehen bis 2030 circa in Rente und 7 Millionen kommen nach. Das heißt, wir haben so eine Nettolücke von 4 Millionen. Das muss ja irgendwo herkommen. Da frage ich mich, wie soll das gehen? Da können die so rumschneidern, wie sie wollen, mit Aktivrente und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das hinhaut. Und natürlich kriegen die Jungen dann irgendwie einen Groll und sagen, was bedeutet das für unsere Möglichkeiten? Und dann ist es natürlich arbeitspolitisch auch, kriege ich auch mit in den Unternehmen, der Brain Drain, wenn die gehen. Was passiert mit dem Wissen? Ja, wie wird das weitergegeben?
Das ist ja auch lustig, wenn man in, ich sag mal, hat so unterschiedliche Perspektiven. Die einen sagen ja, oh Gott, dieses Fachwissen, was die Leute hatten und jetzt ist weg. Und die anderen sagen, boah, endlich sitzen die nicht mehr in Entscheiderposition. Also nicht selten gehen solche Gespräche aus, dass ich dann auch so sage, überleg mal, wer in 10 Jahren nicht mehr hier ist. Und was dann möglich ist, was jetzt nicht möglich ist, weil das haben wir immer schon so gemacht. Ne? Also das gibt's ja auch, dieses Phänomen, so dieses auf der einen Seite Wissensträger, und die Würdigung des Schaffens und der Bauens und Schaffen dieses Systems. Auf der anderen Seite aber auch sehen, ja, das habt ihr super gemacht. Nur ist es ja auch ein System, was eine unglaubliche Belastung erzeugt für die Zukunft. In Form von Schulden, von externalisierten Problemen, die alle in die Zukunft gegangen sind. Umweltschutz, Ressourcen und so weiter. Also das ist ja so beides. Die Würdigung.
Ja.
Ohne das wären wir woanders. Aber genauso auch die Notwendigkeit der Erneuerung von Logiken hin zu Kreislaufwirtschaft oder was auch immer wir dann vielleicht in Zukunft kreieren können. Ja.
Wie erlebst du das in deinen Gesprächen? Beschäftigst du dich auch mit Kulturwandel, Haltung? Wie erlebst du das, den Blick auf die Alten?
Ich würde sagen divers, ja, also zwischen Würdigung und diese Wahrnehmung als Bremser. Mhm. Ja, weil natürlich auch dieses Festhalten an Privilegien, Festhalten von Positionsmacht, natürlich so diesen neueren Modellen von Rollenverantwortung teilweise widerspricht, teilweise dann aber auch eine hohe Leistungsbereitschaft da war oder ist. Und was ich immer sage, es geht immer um Würdigung, Würdigung, Würdigung in beide Richtungen. Ja, und ich erzähle es manchmal, was ich gerne mache, komme ich irgendwie in Führungskreis, mittelständische Unternehmen, die sagen, ja, müssen wir eine Haltung, wollen wir was machen. Dann ist ja oft so der Blick, ja, die jungen Leute sollen die Haltung verändern und die sagen umgekehrt, ja, die Älteren sollen die Haltung verändern. Und dann sage ich immer, ja, jetzt könnte ich mit dem Führungsteam arbeiten, das ist dann meistens Ü50, dann sind die sich einig, wo das Problem ist. Mhm. Und ich sage dann immer, nee, ihr seid die Mentoren. Bringt mir in den Workshop alle einen Mentee mit, einen jungen Menschen plus minus 30, wo er sagt, der hat Potenzial für unsere Organisation. Super. Oder die. Ne? Und dann bekommst du was anderes. Du würdigst das Alter, du würdigst die Errungenschaften, aber du beziehst die junge Generation mit ein.
Sehr gut.
Und ja. Diese Workshops haben eine andere Dynamik, weil du kränkst sozusagen nicht, ey, ihr Boomer, mach mal endlich Platz. Ja. Ne? Aber du beziehst auch das neue Gedankengut ein, weil die dann schon auch merken, wenn so gesprochen wird, dass die jungen Menschen oft viel reflektionsfähiger sind, weil die anders gelernt haben, mit ihren Gefühlen in Kontakt zu sein, weil die anders miteinander reden können, weil die ein anderes Mann-Frau-Verständnis haben, bestimmte Gedanken gar nicht mehr denken. Ja, und dann hast du so eine Beweglichkeit, die dann für mich auch so diesen Raum für Versöhnlichkeit und Anerkennung bieten kann.
Beweglichkeit ist ein schönes Wort. Die emotionale Beweglichkeit kommt dann nicht, die nicht unbedingt vorauszusetzen ist am Anfang, wenn die beiden Altersgruppen oder jung und alt so zusammen clasht. Also so kann es gehen, wie du es schilderst, wenn es gut geht.
Ich hatte neulich bei LinkedIn war ein interessanter Beitrag von Teugart Schinnard über Leistungsfähigkeit. Mhm. Und da gab es eine Untersuchung, dass Ü50, also ich glaube mit 55, dein Leistungspeak ist in Bezug auf Urteilsvermögen, emotionale Stabilität, Entscheidungsstärke und soziale Intelligenz. Und er meinte, ach, dann habe ich ja doch noch den Peak vor mir. Dann dachte ich so, ja, okay, kann man so festlegen, je nachdem, wie man da so studiert hat. Ne? Aber ich fand es interessant, wenn man so sagt, wo ist denn der Peak der Leistungsfähigkeit? Da gibt es natürlich Dinge, die die Jungen besser können. Ja klar, physischer Körper kann dann mehr und andere Sachen, die, wo man vielleicht auch Erfahrung braucht. Was sind denn da so deine Beobachtungen, wo du sagen würdest, ja, da ist diese Generation 55 plus besonders wertvoll?
Wir sprachen über die Diversität dieser Gruppe. Es kommt sehr stark auf die Branche an, wo wir uns umgucken. Wenn wir in IT-getriebene Unternehmen gehen, dann denke ich, hat es ein Ü55 schwer. Mhm. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Wenn wir jetzt vielleicht eher in den Medizinbereich gucken, dann wäre ich immer noch der Meinung, dass eine große Erfahrung von Vorteil ist und da was weitergegeben werden kann. Wenn ich jetzt ins Handwerk gucke, ist die Sachlage wieder ganz anders, weil da natürlich die körperliche Eignung ein wesentliches Asset ist, um gut zu sein, um mithalten zu können. Also schon da zeigt sich, dass die Diversität eben, man kann es nicht generalisieren, wenn man vom Alter spricht. Generell bin ich deiner Meinung, die Wertschätzung und die Würdigung dieser Altersgruppe ist das A und O. Und das klingt dann so ein bisschen komplex, Wertschätzung, Würdigung. Das heißt, was muss passieren? Und das ist das, was wir versuchen, auch in den Seminaren zu transportieren. Wenn ihr Kulturwandel vorhabt, Strukturanpassungen, Prozesse, alles im Rahmen Diversity, Equity, Inclusion, was alles gibt, dann ist die Alterskohorte ist ein ganz wichtiger Punkt, auf die ihr gucken müsst. Mhm. Ohne die geht's nicht. Also das muss man wirklich runterbrechen bis 360 Grad und umfragen und schauen, was ist da los? Wie fühlt ihr euch im Unternehmen? Welche Möglichkeiten gibt's, mit der jungen Generation zusammenzukommen? Das, was du gesagt hast, finde ich ein super Beispiel, dass die Ü50 ein Mentee zur Seite nimmt, finde ich ganz toll. Es geht mit dem Lifelong Learning geht's weiter. Die Möglichkeiten der Weiterbildung, das ist ganz ausschlaggebend, um die Leute dabei zu halten.
Jetzt arbeitest du ja auch viel für große Konzerne, schon seit sehr vielen Jahren. Ja, gibt es denn da so ein Bewusstsein dafür, dass Karrierewege auch entsprechend gestaltet werden? Also es gibt ja eins, ich komme die Karriereleiter hoch und beiße mich dann an meiner Position fest. Oder man sagt so, naja, in dem Alter machst du mehr davon, weniger davon. Ja, so das, was du gesagt hast, in der Branche ist es so, in der ist es so. Gibt es da ein Bewusstsein für Karrierewege und Anpassungen ans Alter?
Das ist im Grunde ein Gegenstand, ein Ziel, der in den Workshops passieren muss. Also ich kann nicht nur dem Arbeitgeber zuschreiben, bitte garantiere bestmögliches Umfeld jetzt für die Ü50 und alles ist gut, sondern nein, muss auch auf den Einzelnen zugehen und Fragen stellen dürfen. Jetzt ist die Karriere zu Ende. Was jetzt? Wie gehst du um mit Status und Rangverlust? Mhm. Reicht es vielleicht schon? Du hast das erreicht bis 55, kannst du loslassen. Wie groß ist deine Veränderungsenergie oder auch der Status an Zufriedenheit? Kannst du ein Stück zurücktreten im Sinne von, ich muss nicht unbedingt der Project Owner oder im Lead sein oder die Führungsfigur? Kann ich weggehen? Wie gehe ich um, wenn ich erste körperliche Wahrnehmungen habe von Einschränkungen? Wie gehe ich um mit körperlichen Altersdefiziten? Wie schaue ich auf mein Kompetenzprofil? Also es ist wirklich der Einzelne auch angerufen oder aufgerufen zu gucken, wie stellt er sich selbst in diesen Alterskorridor?
Das ist auch schön, wie stelle ich mich in den Alterskorridor? Ich sehe mich da gerade stehen.
In so einem Tunnel, oder?
Am Ende ist ein weißes Licht.
Genau.
Ja. Aber das finde ich interessant, weil da sind wir ja bei dem Selbstentwicklungsthema, was ja auch immer damit zu tun hat, die Selbstgeschichte zu verändern.
Ja.
Also diese neue Versionierung von sich selbst. Ja, wer will ich gewesen sein? Wer bin ich jetzt? Wer könnte ich noch sein? Und diese Haltungserweiterung geht ja oft damit einher, Paradigmen loszulassen, die mal sinngebend waren, ja, die für mich auch so mein Selbstbild, meine Selbstgeschichte konstruiert haben und mich in eine neue Geschichte zu erzählen. Ja. Und dafür gibt's ja oft, wie du sagst, keine Vorbilder, aber auch kein Bewusstsein, wer war ich mal, wer bin ich jetzt und wer könnte ich gewesen sein. Das ist ja auch so ein Vorgang, ne?
Ja. Aus einem eurer wunderbaren Bücher, ne, ist das ein Satz, kommt mir jedenfalls bekannt vor. Ebenso wie die Selbstentwicklung und die Selbsterzählung. Mhm. Wenn wir da im Kulturwandelprozess sind, dann ist das ein sehr mutiger, aber auch wichtiger und wertvoller Schritt, die Mitarbeitenden dahin zu führen und zu sagen, jetzt gehe ich in eine Selbsterzählung, die mir erlaubt, weiterzugucken. Jenseits der Karriereleiter, auch für mich selbst zu würdigen, für das, was ich erreicht habe und jetzt kann ich ein Stück weitergehen.
Es ist ja auch immer sehr stark an Sinnempfinden gebunden. Ja, war das sinnvoll, was ich gemacht habe oder wofür war es sinnvoll? Und du arbeitest ja auch ganz konkret mit Menschen, die halt so vorm Ausstieg stehen. Und was sind denn da so Erzählungen, die einmal losgelassen werden wollen und vielleicht neue, in die man reinreifen kann? Es wird wahrscheinlich auch nicht immer das Haus am See sein.
Ja, das Haus am See ist den wenigsten, glaube ich, möglich. Aber es ist ja eine fortlaufende Geschichte. Es sind die Ü50. Unternehmen sind gut beraten im Kulturwandel oder überhaupt was für die Generation zu tun, die am Ende dieser Karriereleiter steht und dann kommt ja irgendwann wirklich der Blick auf den Ausstieg, sei es in 2 oder 3 Jahren. Und auch da meine ich, haben die Arbeitgeber eine Verpflichtung, für die Menschen ein Übergangsmanagement zu schaffen. Die Gesellschaft überhaupt, weil, wie im Vorgespräch erwähnt, für alle Phasen im Leben gibt es Rituale in allen Kulturen, in den meisten Kulturen. Aber für diesen Eintritt in die nachberufliche Phase, da gibt es dann die goldene Nadel oder die goldene Uhr. Aber was habe ich denn auf der Handlungsebene oder auf der Haltungsebene oder auf der Gefühlsebene, mich selbst zu würdigen, wow, ich habe so weit geschafft und ich muss jetzt nicht nur meine Hecken schneiden oder ins Ehrenamt, wobei nichts gegen das Ehrenamt, sondern ich darf die verbleibenden 20, 25 Jahre nochmal aktiv für mich nutzen.
Wir sprechen ja oft davon, das verpflichtende soziale Jahr war ja eine Idee vor kurzem, ist nicht gut angekommen. Ja. Dann diese Idee, wie können wir das Know-how noch erweitern, wie kann man auch in Rente was zusätzlich verdienen, wie können die vielleicht Beratertätigkeiten machen. Ich weiß gar nicht, ob das nur immer so Zeitungsbotschaften sind oder gibt es da denn eine gelebte Wirklichkeit dahinter oder sind das alles nur man müsste, könnte, sollte, ja.
Auch vielfältig divers wie die Altersgruppe oder diese Boomer-Generation überhaupt. Es gibt alles, weil die Boomer sind ja viele, sie waren immer viele. Das heißt, die Ausprägungen sind viel und mannigfaltig. Was wir in den Workshops anbieten, ist ein Weg zu einer sogenannten Purposeful Transition, also zu einem sinnhaften Übergang, denn die Sinnhaftigkeit im Alter, das ist auch das, was die Leute gesund hält. Sie wollen noch was Sinnhaftes tun, sie wollen dazugehören, hoher Sense of Belonging, sie wollen akzeptiert werden in ihrem nachberuflichen Leben und sie wollen eine gewisse Generativität erzeugen. Das heißt, sie wollen was weitergeben und sagen, das hinterlasse ich. Also das sind fast so Resilienzfaktoren in der Altersforschung, Sinnhaftigkeit, Akzeptanz und Generativität. Und wenn ich das in Workshops, in so Orientierungsworkshops bei Leuten wecken kann, dann hat das große Ganze den Sinn, dass die Menschen positiv auf diesen dritten, vielleicht von vier oder fünf Lebensabschnitt gucken und sich etwas widmen und nicht ins MRT gehen, ja, wenn es ihnen langweilig ist, sondern was tun.
Ja, aber da würde mich mal interessieren, ich habe ja, mir fällt ja so mein Schwiegervater ein, der mit 55 in Rente ist, weil er unter Tage war.
Erschwerte Bedingungen.
Nicht? Erschwerte Bedingungen, der hat natürlich auch Lungenkrebs gehabt, dann irgendwann mit seinen 70ern gestorben, leider, ne, und der war aber auch wie so ein, also viel Unruhe in sich mit 55 jetzt raus, ne? Und er hat aber auch nicht so Nahtstellen finden können, weil das haben wir ja gesellschaftlich nicht so organisiert, so nach dem Motto, dann gehst du in dieses Begegnungszentrum, machst dies und das, ne? Also und sich das jetzt so selbst zu basteln, ist dann oft eine Überforderung und dann bleibt man doch zu Hause. Du hast jetzt vom sinnvollen Übergang gesprochen, ja. Jetzt machst du ja die Workshops. Wie führst du denn so Menschen dahin? Was ist deine Heranführung? Wie kann man denn darüber nachdenken?
Du weißt, das Instrumentarium der Fragen ist nie zu unterschätzen. Und da würde ich gerne ein paar teilen, weil das vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin interessant ist, weil es auch diesen Blick aufs eigene Leben und wie es dann so weitergeht, wie es vielleicht im Alter weitergeht, erhellen kann. Ich stelle so ganz groß die Frage, wie blicke ich auf meine beruflichen Leistungen? Also wie gucke ich auf das, was mich ausmacht, was mich ausgemacht hat in den letzten Jahren? Was ist in dem Übergang, wie sieht der Transfer aus meiner Kompetenzen bezahlterweise in einem Arbeitsverhältnis? Was nehme ich davon mit in eine Freizeit? Was sind meine Meilensteine? Wie geht es den anderen damit? Diese Workshops sind ja immer Gruppe, das heißt, die Kraft des Kreises kommt immer zum Tragen, der Austausch. Wie geht's dir damit? Aha, du hast ja die gleichen Sorgen, die gleichen Ängste oder du wolltest auch immer schon mal das machen. Da habe ich auch schon mal dran gedacht. Also so ein Abgleich mit der Gruppe ist sehr, sehr wichtig. Haben wir in allen Workshops ja diese Kraft der Gruppe. Aber in diesen Workshops stelle ich fest, dass natürlich jegliche Competition und how to be und how to show up fällt alles weg, sondern es ist ein wirkliches Interesse. Wie gehst denn du da mit um? Das ist eine große Kraft. dann eine Visionsarbeit. Wir haben ja über Vision und Sinn auch schon mal einen Podcast geredet. Eine ganz klassische Visionsarbeit. Wie sehen die nächsten 20 Jahre aus, wenn ich die noch in Gesundheit erleben darf?
Mhm.
Und auch, wie verabschiede ich mich von diesen Alltagsstrukturen? Denn wenn ich in Rente gehe, fällt ja nicht nur der Job weg, sondern die Strukturen, die Kommunikation, das Treffen mit den Kolleginnen und Kollegen, der Austausch, das ist ja das Allerwichtigste. Aus solchen Gruppen gehen dann oft auch kleine Communities hervor. Lass uns treffen, lass uns austauschen. Schauen wir mal, wo stehst du in einem Jahr, wenn ich was weiß. Ich hatte zum Beispiel mal eine Frau in einem Workshop, die sagte ja, jetzt Handarbeit wäre schön, Stricken wäre schön, am liebsten Strickgeschäft. Aber wie soll ich jetzt mit meinen 58 Jahren ein Strickgeschäft? Stand in der anderen Ecke eine auf und sagte, du, kein Problem, ich habe eine Schwägerin, Kleinstadt von hier, ein paar Kilometer entfernt, die hat ein Strickgeschäft und möchte das aufgeben. Also es passieren die verrücktesten Dinge und Überschneidungen, wenn sich die Menschen öffnen. Und es gibt natürlich unterschiedliche Typen. Die einen wollen absolut den Ruhestand, nichts mehr hören, nichts mehr sehen.
Mhm.
Weiß man dann nicht, wie lange das gut geht, wann denen die Decke auf den Kopf fällt. Die anderen warten ab, mal schauen, vielleicht kommt was von außen. Dann gibt's eine sehr große Gruppe, die aktiv eine Neuorientierung suchen. Mhm. Und das sind die, die natürlich fit, gesund, einigermaßen abgesichert durch ihre Rentenbezüge rausgehen und sagen, ich will noch was lernen.
Mhm.
Und ich finde, das ist politisch der wichtigste Punkt an solchen Workshops, die Leute wieder zurückzuführen in ein System, wo sie insgesamt das Sozialversicherungssystem entlassen. Da habe ich oft kritische Stimmen zu empfangen, weil sie sagen, ja, spinnst du, die Leute haben gearbeitet, jetzt haben sie ein Anrecht aufs Nichtstun. Aber, wie ich eingangs sagte, da ist ein großes Gap, ja, in der Rentenkasse. Das heißt, wenn ich ein paar oder wir ein paar motivieren können, die sagen, ja, ich muss jetzt nicht in die, natürlich die Karriere ist vorbei, ich muss nicht mehr in die Führung, aber ich würde gerne noch etwas tun, akzeptiert werden, leisten, dann glaube ich, wäre viel gewonnen.
Was wäre denn so da deine Fantasie, wenn du der Gesellschaft Angebote machen könntest, du könntest da Gestaltungsideen einbringen, welche Gestaltungsideen hättest du denn?
Ich würde ganz viele in den Bildungsbereich schicken, in die Bildungsarbeit, denn da haben wir den größten Notstand. Die Menschen, die aus der Industrie kommen, haben alle ihre Kenntnisse hoch erfahren, haben ihre Neigungen, haben ihre Kompetenzen, ihr Wissen. Und wenn sie in Bereiche gehen, sei es jetzt privat oder staatlich, natürlich eine Schulung kriegen, wie sieht eine gelungene Didaktik aus, aber da was weitergeben, ich glaube, da wäre viel Gutes gewonnen damit.
Stimmt, weil ja nicht wenige, ich kenne das auch, also aus näherem Umfeld, einige, die jetzt, ich sag mal, 55 plus sind, ihren Job verloren haben, das ist ja jetzt auch gerade so eine Welle. Naja, und dann eben nicht mehr angestellt werden, weil man sagt, oh, will ich mir das antun? Och nö, lass mal gut sein, ne? Da stehen auch noch ein paar andere Schlangen, das ist ja auch gerade so eine Bewegung, dass die dann sagen, ich will Berater werden, Beraterin werden. Ja, weil das Wissen ist da, die Erfahrung ist da, du hast schon tausende Fehler gemacht, von denen die nächste Generation ja profitieren kann, aber die Nahtstellen fehlen.
Ja.
Ne? Und das ist ja manchmal gar nicht so einfach, weil du dir den Kontext ja selber herstellen musst. Also es gibt ja nicht so was, wo du sagen kannst, und jetzt gehe ich da und da hin und die nehmen mich auf und da kann ich mein Wissen weitergeben.
Klar,
ne?
Klar.
Hat sich noch keiner drum gekümmert.
Ja,
ne?
Hat sich keiner drum gekümmert, das stimmt. Wir haben natürlich das Problem, ab 55 sind die Leute zu alt, nicht mehr fähig mit Digitalisierung, KI in dem Maße umzugehen, wie es erforderlich ist. Und trotzdem haben wir viele Branchen, wo ein Fachkräftemangel da ist.
Mhm.
Ich glaube, eine gute Steuerung im Kulturwandel kann auch erreichen, dass wir den Fachkräftemangel aufhalten, wenn die Unternehmen bereit sind, andere Zeitkonzepte zu kreieren. Eine hohe Zeitsouveränität. Einem Ü50 oder Ü60 sagen, Jetzt gehst du mal ein paar Wochen raus und dann fängst du vielleicht an einer anderen Position im Unternehmen wieder an. Gehst auch ein bisschen runter von deinen Ansprüchen im Grading. Ja, das ist oft das Problem auch. Und wir geben dir eine Zeitsouveränität, aber du bleibst uns erhalten mit deinem Wissen.
Und da glaubst du, wäre auch ein großes Interesse dran, das tun zu können. Ne? Das ist so deine Erfahrung. Ja.
Das ist meine absolute Erfahrung, dass die Fachkräfte sagen, wenn ich jetzt nicht von Montag bis Freitag, sondern 2 Tage in der Woche oder ein paar Wochen im Quartal zur Verfügung stehen könnte, das würde vieles lösen. Aber da, glaube ich, ist noch ein weiter Weg hin.
Ich überlege gerade, es läuft ja bei mir auch so mit, wie sehe ich mich eigentlich? Und ich habe ja so für mich diesen Anspruch, ich bin gar kein Rentner und werde es nie sein. Wahrscheinlich ist das auch einfach nur ein blinder Fleck, so nach dem Motto, so blende ich das aus. Ich werde einfach weiterarbeiten bis ins hohe Alter. Mein großes Vorbild ist ja Jens Kors, mit dem ich neulich auf der Bühne auch stand. Und er hat einen Vortrag gehalten und ich da so einen anderen Part. Und er sagte auch, seine Karriere als Speaker hat erst mit Ü55 angefangen, so richtig. Der war Verhaltenstherapeut und hat das angefangen. Und er hatte seine goldenen Jahre dann, so in den 60er, 70er. Und steht heute noch mit Mitte 80 auf der Bühne. Und da denke ich, so mache ich das auch.
Ja. Aber du stehst heute schon auf der Bühne. Aber das ist ein ganz wichtiges Stichwort, lieber Martin. Ja. Weil du bist selbstständig, genauso wie ich. Die Selbstständigen, die haben diese Probleme weniger, weil die gleiten hinüber von viel Arbeit zu wenig Arbeit zu transformieren müssen und so weiter. Ja, du weißt, wovon ich spreche, da ist es anders. Wenn ich in festen Arbeitsstrukturen bin, dann ist der Bruch da.
Das ist ja auch interessant, ne, dass so im gesellschaftlichen Diskurs oft so dieses Leben oder die Leute, die Angestellten sind, wo man ja immer von den Arbeitsjahren so und so viel eingezahlt und das und jenes und ganz viele Leute so, ja, gehöre ich ja gar nicht dazu. Also das ist ja auch noch so ein Bild, auch interessant, wie sich das verändert. Klar, aber wenn du natürlich dann auch gesagt hast, ich gehe in so eine Struktur, dann bist du halt da dran
und
gefangen.
Dann ist sie irgendwann zu Ende, ja. Dann bist du raus und musst schauen, was kommt anstelle der Struktur. Hast du in deiner Beobachtung auch jetzt, wir haben die Selbstständigen, die Nicht-Selbstständigen, da vollzieht sich schon mal anders, aber auch Mann und Frau, hast du da eine Beobachtung, wie sich die Vorstellung des Alters dargestaltet? Gibt es nämlich auch große Unterschiede.
Ja, erzähl mal. Also spontan fällt mir jetzt nichts ein. Natürlich komme ich jetzt so, wenn ich so familiär denke, ich komme ja nur aus der Generation, zumindest Rheinisch, so Aachen, wo ich ja herkomme, da waren alle Mütter Hausfrauen. Ohne Ausnahme. Das war das klassische Bild und die haben ja einfach weitergemacht.
Genau.
Ja, bis hin zur Pflege des Mannes.
Genau.
Ja, der dann Demenz hat und so weiter. Ne?
Ja.
Und das war natürlich auch knallhart, weil es nie Rente gab oder nie diesen Punkt, wo es aufhört, ne? Sondern es ging halt weiter. Ne? Und dann diese Zumutung, dann so mit 80 dann nochmal ein Kind zu haben, wenn der Mann dement ist oder so. Ne? Dann denkst du so, boah, krass. Ja.
Ja, es ist jetzt deine Kindheitsgeneration. Was wir jetzt aber feststellen können, die Männer gehen in der Regel eher in diese nachberufliche Phase, in den Ruhestand. Das heißt, die sind die Ersten im Familiensystem, die das vorleben müssen.
Mhm.
Und der ganze Verband muss damit zurechtkommen. Ja, Papa Ante Portas kennen wir von Loriot. Der gute Einkäufer, der dann 35 Paletten Senf bestellt hat.
Aber einen besseren Preis gekriegt hat.
Genau. Das heißt, die Männer erleben die Brüche stärker als die Frauen, die zu Hause sind und quasi solo selbstständig als Hausfrau waren. Aber auch noch aus einem anderen Grund, auch wenn die Frauen, wie heutzutage meist der Fall ist, wenn die Frauen tätig sind, die Frauen sind immer die Kommunikatoren. Die Frauen halten immer das Netz nach außen in der Balance. Die sind nie so abgeschnitten von den Kommunikationsstrukturen, wie die Männer das sind, wenn die aus ihren beruflichen Strukturen rausfallen. Dann sitzen die zu Hause und sagen, wo ist hier eigentlich rechts und links? Also da haben wir einen großen Unterschied auch, wie die Männer und die Frauen das erleben.
Jetzt ist das ja auch immer so eine Chance, so eine Neuerzählung, ja, neuroplastische Umformung. Neulich auch noch einen Artikel gelesen, war in der Zeit, fand ich interessant, also Neuroplastizität, was ja auch einhergeht mit der Haltungserweiterung und diesen neuen Sinngebung, ist bis ins hohe Alter möglich. Ja, früher hat man ja vom ausgewachsenen Gehirn gesprochen, merkt man, nee, alles Quatsch. Und die haben gesagt, in den Untersuchungen, Auslandsaufenthalte, also andere Kulturen, häufig neuroplastische Erlebnisse sind, so, ey, ist ja alles ganz anders, die machen alles ganz anders, und Wechsel des Arbeitskontexts. Also könnte man ja sagen, im günstigen Fall wäre das ja eine neuroplastische Erweiterung, eine Neuerfindung, ja, eine Erweiterung der Selbsterzählung. Ich war mal das und jetzt bin ich auch noch das und kann das Leben nochmal ganz anders leben, fühlen und denken. Ja. Da kommt dieser Film in Sinn von Andreas Dresen, Wolke 9. Kennst du ihn zufällig? Schon ein paar Jährchen her, wahrscheinlich 15 oder so, ne? Wo Rentnerpärchen, sie 68, er 70, irgendwie so, ne? Und sie verliebt sich in jemand anders und sagt so, ich lass mich scheiden. Und er wurde dann auch so übertrieben gezeichnet mit seiner Modelleisenbahn im Keller und so, so dieses klassische Bild. Jetzt kommt auch nichts mehr. Und jetzt hat auch nichts mehr zu kommen. Ne? Ja. Die Familie ist entsetzt, die Kinder sind entsetzt. Wie kann sich Mama neu verlieben? Wie kann Mama Papa verlassen? Und sie ist aber voll im Bliss wie ein junges Mädchen und lernt einen 78-Jährigen kennen. Ne? Irgendwie so war der Plot. Ne? Herrlicher Film, weil der auch so ein Tabu beschreibt, da darf auch nichts mehr kommen. Mhm. Ne? Und das ist natürlich jetzt schon eine Weile her. Wie siehst du denn das so? Sagen viele Leute, ja, nö, dann ist auch vorbei. Oder ist auch da so eine neue Lust am neuen Leben da?
Also in beiden Workshop-Kreisen, die in den Unternehmen, aber auch die, die in 2-3 Jahren rausgehen, sind diese Leute garantiert nicht, weil es ist ja die Zielgruppe derer, die sagt, was kommt denn da noch? Ich will noch mal. Das heißt, die haben eine hohe Veränderungsenergie. Mhm. Die in den Workshops, die in 2-3 Jahren aufhören, da geht es eben darum, dass die sagen, was muss ich denn noch lernen, um jetzt dies und das zu machen? Oder kann ich es mir auch erlauben? Und wie ist dann mein Bild für mich, wenn ich jetzt aufhöre und nichts tue? Kann ich es mir erlauben? Gebe ich mir die Freiheit? Gibt noch eine andere Gruppe, die eben sehr stark auf der Suche ist und sich nochmal richtig selbst ein Kompetenzprofil erarbeitet und sagt, was wollte ich immer schon mal machen? Mhm. Und wie wäre jetzt der Weg dorthin? Wo sind meine Stärkepartner? Also die sind richtig in der Aufbruchstimmung. Die haben eine aktive Neuorientierungsenergie. Die sagen, da kommt ein neuer Status, neue soziale Kontakte, neue Bindung, neue Kompetenzen. Ich fange nochmal an. Mhm. Das ist natürlich sehr gesund. Ja, das ist Resilienz in Reinform. Proaktivität erleben, Selbstwirksamkeit erleben, Optimismus erleben, Dinge lernen. Und du hast gesagt, hier der Betagte, der sich dann nochmal verliebt. Du kennst die Geschichte von dem 87-Jährigen, der nochmal Chinesisch gelernt hat, nicht? Weil er sich in die Chinesin verliebt hat. Und ich glaube, wir stehen jetzt an einer Schwelle, wo das Alter wirklich ein anderes Bild kriegt. Wir dieses defizitäre Altersbild aufbrechen können. Einzig in den, wie die wirtschaftliche Situation im Moment ist, ist eben die Gefahr, Ü50 erfahren, aber teuer, wirtschaftliche Enge. Wie kriegen wir die weg? Wie ersetzen wir die durch KI? Wohin mit denen? Und das ist ein Punkt, der nicht zu unterschätzen ist. Aber das ist ja ein großer Prozentsatz in der Bevölkerung, die umgeleitet werden müssen hin zu einer guten Phase.
Das ist ja vielleicht auch noch, ich sag mal, das andere Tabu in dem Ganzen. So nach dem Motto, ja, wir können das schon irgendwie anders machen, aber bloß keine Einschränkung. Ja, also weder finanziell noch hier noch da noch dort, wo du merkst, du hast es am Anfang gesagt, ja, rein mathematisch geht das ja nicht auf. Okay, jetzt könntest du noch mehr Schulden machen, externalisierst das halt auf die nächste Generation, sagst, die füttern wir noch durch und danach, ja, weiß ich nicht, die paar Jahre noch, dann interessiert mich das nicht. Ne? Aber diese Idee, eine Gesellschaft zu haben, wo es vielleicht weniger ist.
Ja.
Also weniger Geld, weniger Ressourcen, aber bessere Beziehung.
Ja.
Ja, das ist ja auch noch so, so ein Tabu, wo du sagst, ja, leiden die Leute jetzt daran, dass sie wirklich jetzt ganz zu wenig haben? Ja, teilweise schon, aber viele ja nicht. Das Haus ist da, das Auto ist da, die Rente ist da. Also wie gesagt, nicht für alle, aber doch für einige. Aber die Beziehungen sind nicht da.
Ja.
Ja, und diese Gesellschaft, wenn sie sagt, okay, nach Adam Riese, ja, werden wir nicht die Exportenweltmeister bleiben, ja, weil die Märkte sind nun mal fett und gesättigt. Ja. Und tja, na, dann haben sie irgendwann alle ihre Autos und so weiter. Wir merken ja jetzt schon, ist zu viel von allem. Aber eine Gesellschaft, also ein Wohlstand, der ein weniger materielles als ein Plus lesen kann oder umdeuten kann und dafür Beziehungen als einen neuen Wert definiert, also ein Wohlbefinden nicht über Haben, sondern über Sein in Beziehung definiert, das ist ja so was, wo man noch weniger Ansätze sieht, würde ich mal sagen. Ja. Aber was durchaus vielleicht eine Notwendigkeit bekommen wird. Ne?
Ja. Das ist ein Gedanke, der mich fasziniert, der einen Magnetismus hat für, wie trage ich sowas in Workshops rein? Menschen, die im Hochleistungsmodus waren, die sagen, klar, liefern, abliefern, jetzt ist das erreicht und es muss so weitergehen. Wie du sagst, die paar Jahre wird es noch halten, für mich wird es noch reichen. Ein Fensterchen aufzumachen für Beziehungsarbeit, für Bindungsarbeit, für Selbstarbeit, ja, für die emotionale Intelligenz, die soziale Intelligenz. Im Grunde wäre das ja auch das, was der Altersweisheit stehen würde, sich dafür zu öffnen.
Und dann sind wir ja wieder bei der Ich-Entwicklung, Haltungserweiterung.
Ja,
ja. Und eine Neuerzählung fängt ja mit neuen Bildern an, aber auch mit neuem Fühlen.
Also das, was ich zu geben habe als Coach, nicht mehr ganz jung, wie gesagt, meine eigene Zielgruppe, ist Senior Empowerment.
Mhm.
Und da stehe ich mit Leib und Seele jetzt dahinter mit meinem Wissen und meiner Erfahrung und noch viel mehr mit meiner Überzeugung, dass das eine schöne Veränderung des Altersbilds werden kann, wenn ich irgendwo, das ist mein Ziel, einen Hebel habe, dass die Menschen, die in die nachberufliche Phase gehen oder auch noch die, die im Arbeitsleben drin stehen, ihre Haltung überprüfen.
Mhm. Also dass diese Idee, wenn ich Rentner bin, dann nehme ich nur noch und bin ein Kostenfaktor in dieser Gesellschaft, ja, sondern nee, das Geben und Nehmen bleibt, weil auch die Menschen geben wollen und in diesem Austausch von Geben und Nehmen eben auch die Verbindung entstehen, weil man sagt ja so schön, nichts macht so glücklich wie gute Beziehung und nicht so unglücklich wie Vergleichen. Und wenn diese Beziehung oder dieses Geben, Nehmen und dadurch auch die Anerkennung, den inneren Wert, den inneren Sinn wegfällt, dann hast du ein Thema. Und dafür haben wir vielleicht noch keine Kultur, wie dieses Geben, Nehmen dann stattfinden kann, ne?
Ich wehre mich ein bisschen gegen den Begriff Rentner,
genau,
weil der ist ja unglaublich verwoben noch mit Rentendiskussion und Rentenlücke und Rentenbelastung und Defizit, sondern für mich ist es die nachberufliche Phase und auch kontinuierliches Veränderungsmanagement, lebensphasenspezifisch. Ich sehe es wirklich als Fluss.
Ja, ich mag dein Bild von dem Fluss. Manchmal denken wir ja so, das Leben, Karriere und dann bricht's ab und nur, was du beruflich erreicht hast, also das ist so im Selbstbild. Ne? Dabei ist es halt dieser Fluss, dieses Sein, in das du eingetaucht wirst, ja, wo eben auch der Geiststrom der Vergangenheit durch dich durchgeht mit all den Dingen, die erfunden, gemacht, getan wurden, die du dann lernst, verarbeitest, aber wo du dich auch dran beteiligst durch dein Wirken an diesem Geiststrom, ja, oder Kulturstrom, wie immer man es nennt. Und aus dem du dich dann auch entlässt und gleichzeitig auch damit verbunden bleibst, weil du gewesen bist. Bist du sozusagen auch unauslöschlich Teil davon. Und das, finde ich, hat so was Versöhnliches, das Leben eben als diesen Fluss zu sehen, in den du rein und raus gehst. Und dein Körper hat sich währenddessen verändert und eben nicht dieses, ja, da war Arbeitsleben und dann endet ein Leben. Und dann bist du Rentner.
Ich denke, in eurem wunderbaren Filmbuch und auch in der Haltung, da sind sicher die Begriffe, die ich natürlich jetzt nicht parkour habe, aber funktionalistisch, starr, mechanistisch. Also ich würde sagen, das ist es nicht. Sondern mein Anteil, mein Ziel als Coach, als Persönlichkeitsentwicklerin ist, in diesen Jahren, in dieser Zeit, die Menschen in ihren Lebensphasen spezifisch zu begleiten. Und da ist mein vorherrschender Blick im Moment auf jene, die die Karriereleiter erreicht haben und auf der Handlungsebene und auf der Gefühlsebene eine Veränderung notwendig sein sollte, sowohl für die Unternehmen als auch für den Einzelnen, damit er gut in die weiteren und nächsten Berufsjahre kommt. Und dann ist der Blick auf jene, die rausgehen in die nachberufliche Phase und sich ein Bild machen können in diesen Workshops, in diesen Orientierungsphasen. Wie komme ich zu einer Sinnhaftigkeit, zu einer Akzeptanz und in die Möglichkeit weiterzugeben, Wissen weiterzugeben, zu teilen?
Das finde ich ein schönes Bild, ja. Du hast ja auch dieses Wort geprägt, der Sinnspuren, ja. Und da denkt man ja so nach hinten. Vielleicht gibt's ja auch die Sinnfährten, die so nach vorne gehen, ne, wo man dann für sich sagen kann, ah ja, und da rein kann ich jetzt werden, ne. Das ist ein neuer Sinn. Weil der Sinn ist ja das, was unser emotionales Selbstbild auch steuert. Ja, was eben auch für dieses emotionale Wohlbefinden da ist, je nachdem, wie ich damit verbunden bin. Und der fällt ja nicht vom Himmel, sondern den muss ich ja für mich neu entdecken und auch neu formulieren und auch neu durch emotionale Referenzerlebnisse in Resonanz bringen. Ne?
Die Sinnhaftigkeit für das Arbeiten im Alter oder die Beschäftigung im Alter, die kommt nicht mit der Postwurfsendung. Da kann ich auch nicht sagen, ich setze mich einfach hin und es wird schon irgendwie kommen. Nein, da bin ich dann garantiert ein Kandidat für die Verzweiflung. Sondern es geht um Beziehungsaufbau, Lifelong Learning, Continuing Growth, wie es in den Unternehmen heißt. Im Privaten kann ich sagen, ich engagiere mich.
Was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen, wo du sagst, ja genau, da bin ich auch gerade. Also entweder 2-3 Jahre vorm Ausstieg oder so Ü55 und merkst so, ja, da könnte noch mal eine Neuerzählung notwendig sein. Ich merke so, das Alte, ne, lässt sich nicht linear fortsetzen. Hast du da sowas, wo du sagst, ja, mach mal dies, lies mal das. Also was sind so Ansätze?
Ja, Martin fragt mich als Expertin, jetzt gib mal die 3 Punkte, die Weltformel zum Altern an. Die habe ich natürlich nicht, weil diese Altersgruppe so divers ist. Für die Gruppe, die Ü55, die noch mitten im Prozess stehen, würde ich sehr verknappt sagen, taucht in euer Haltungskonzept rein, überprüft euch, wo waren die Meilensteine, wo könnt ihr loslassen, wo darf die Zufriedenheit einkehren, wo darf die Sorge wegfallen, ich habe nicht genug geleistet und es ist gut so, wie es ist. Schluss mit Red Race, es ist an der Zeit, ein bisschen zur Seite zu gehen und vielleicht von rechts oben zu gucken auf das, was ich schon gemacht habe. Was gefällt mir? Was würde ich anders machen? Welche Schlüsse ziehe ich draus? Wie kann ich die bestmöglich weitergeben? Raus aus der Competition und so langsam vorbereiten auf diese Phase, sei sie selbst gewählt oder von außen diktiert. Jetzt habe ich noch wunderbare 20, 30 Jahre. Und jetzt gehe ich mit mir selbst in Verbindung, in Rückverbindung. Wer bin ich? Wer war ich? Wer will ich gewesen sein? Was liegt in meiner Kompetenz? Was liegt in meiner Stärke? Ganz wichtig, nicht nur die körperliche Beweglichkeit, sondern die emotionale Beweglichkeit. Und den Mut, sich Dingen zuzuwenden, die bislang keinen Platz hatten oder haben durften. Da gehören natürlich Beziehungen dazu, Bindungen dazu. Und raus aus dem Vergleich, weil der Vergleich ist der Teufel, trotzdem aber Beziehung aufnehmen zu den anderen, zu sagen, wie geht's dir damit? Denn es war ja alles schon mal da. Mhm. Ja, alt geworden, sind ja viele schon vor uns. Wie geht's den anderen im Moment? Was hast du vor? Wo sind deine Ängste? Wo sind deine Sorgen, deine Nöte? Das ist mein Empfinden.
Ich danke dir für diesen schönen Austausch.
Ich danke dir.
In 10 Jahren hören wir es nochmal an und dann so, oh Gott, ja, be the words, ja.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.